ARD Sounds.
Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.
Willkommen zu dieser Ausgabe und damit dem Blick aus Mitteldeutschland aufs politische Geschehen. Diese und alle anderen Folgen des Wahlkreis Ost jederzeit nachzuhören in der ARD Sounds App. Ja, in Berlin hat die Sommerpause begonnen und wir wollen eine sehr spezielle Bilanz ziehen. Es geht sozusagen um die Wurst, nämlich mit einer Fleischermeisterin aus Chemnitz, die außerdem CDU-Bundestagsabgeordnete ist und die dabei auch versucht, diesem Motto von ihrem Großvater, ebenfalls Fleischermeister, gerecht zu werden.
Nora, du darfst Fleischer sein, aber nicht Fleischer.
Ich bin Julia Kastein, Redakteurin und Moderatorin bei MDR Aktuell. Malte Pieper macht Ferien. Und bevor es gleich losgeht mit unserem Gespräch mit Nora Seitz, die schon lange Wurst macht, aber erst seit einem guten Jahr im Bundestag sitzt, gucken wir erstmal nochmal auf die Wahl in Sachsen-Anhalt. Bis zu diesen Landtagswahlen sind es ja nur noch ein paar Wochen. Und selbst wenn man nicht in Sachsen-Anhalt lebt und nicht zu den rund 1,7 Millionen Menschen gehört, die da am 6. September die Qual der Wahl haben, und ich glaube, damit ist es wirklich irgendwie treffend beschrieben, selbst wenn man nicht dort lebt, sollte einen das interessieren, weil es eben zum ersten Mal eine AfD-geführte Regierung geben könnte in Sachsen-Anhalt und weil, selbst wenn das nicht der Fall sein sollte, die Mehrheitsverhältnisse kompliziert und die Regierungsbildung schwierig werden dürfte. Und das ist jetzt meine längliche Überleitung gewesen zum ersten Gast im Wahlkreis Ost. Jens Hänisch ist das nämlich, Moderator bei MDR Aktuell Fernsehen und jetzt vor der Landtagswahl der Präsentator eines neuen Formats von MDR Aktuell, nämlich einem Newsletter zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, und über den wollen wir jetzt sprechen. Hallo Jens.
Hallo Julia.
Du präsentierst ein neues Format von MDR Aktuell, nämlich ein Newsletter zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Es gibt ja nun schon sehr viele Angebote in der Medienlandschaft rund um diese Schicksalswahl, wie manche es nennen, herum. Jetzt eben auch dieser Newsletter. Welche Lücke versucht ihr damit zu schließen?
Viele Menschen suchen nach Einordnung in der täglichen Flut von Informationen. Das hören wir immer wieder, wenn wir in der Region unterwegs sind. Und dieser Newsletter, der ergänzt unsere tägliche aktuelle Berichterstattung. Wir können uns in diesem Format jede Woche auf ein Thema konzentrieren. Ein Beispiel: Wie wollen die Parteien das Leben bezahlbar machen? Was bieten sie an, um bessere Bildung, mehr Chancengleichheit zu erreichen? Wir vergleichen die Vorschläge der Parteien, gleichen das mit der Realität ab, liefern geprüfte Fakten. Ganz klar, Julia, eine Wahlempfehlung folgt daraus natürlich nicht, aber bestenfalls bessere Orientierung.
Wer ist denn da genau eure Zielgruppe? Wir hören ja immer wieder, dass eigentlich Wähler sich erst ganz kurz vor der Wahl entscheiden, jedenfalls sehr viele.
Genau diese Menschen haben wir im Blick. Denen wollen wir Unterstützung bieten, eine Wahlentscheidung zu treffen, die wirklich fundiert ist. Es geht uns um die Menschen, die eben jetzt noch nicht wissen, wo sie ihr Kreuz machen sollen.
10 Wochen, 10 Fragen heißt der Newsletter. Kannst du uns mal ein Beispiel geben für ein Thema, das ihr da schon entweder behandelt habt oder jetzt behandelt?
Also das sind vor allem Themen, die den Alltag der Menschen gerade auch in dieser Vorwahlzeit prägen. Dazu gehört zum Beispiel auch das Vertrauen in Politik und Demokratie. Wir liefern auch hier die Ansätze, die Parteien bieten, um Demokratie und Zusammenhalt zu stärken oder eben auch nicht. Und wir wollen klar machen, welche Verantwortung wir alle haben in diesem ja immerwährenden Prozess Demokratie. Ein weiterer Schwerpunkt wird Gesundheit, Pflege sein. Bleibt die Versorgung vor Ort, vor allem auf dem Land, gesichert oder drohen weitere Lücken? Und wir schauen auf Wirtschaft und Arbeit, wollen da vor allem wissen, was die Parteien planen, um gute Bedingungen zu schaffen für sichere Arbeitsplätze. 10 Wochen, 10 Fragen bis zur Wahl.
Und wie bekomme ich diesen Newsletter? Ist ja ganz entscheidend.
Also der Newsletter Sachsen-Anhalt, die Entscheidung erscheint einmal pro Woche bis zur Landtagswahl. Die Anmeldung, die kann man finden auf mdr.de/Anmeldung-Wahl-Newsletter.
Jens, noch zum Schluss kurz eine persönliche Frage. Wir kennen dich aus Funk und Fernsehen, wie es immer so schön heißt. Du präsentierst MDR Aktuell im Fernsehen am Abend. Jetzt dieses ganz andere Format, das sich ja auch an andere Zielgruppe ein Stück weit richtet. Ne? Wie hast du diese Arbeit erlebt? Wie ist das für dich, mal sowas auszuprobieren?
Naja, die Zielgruppe ist, glaube ich, gar nicht so eine sehr andere, weil wir ja doch durchaus ganz breite Schicht an Zuschauern und Nutzern haben bei MDR aktuell. Aber was spannend ist, sich auf ein Format konzentrieren zu können, wo man bei einem Thema bleibt und dann doch ein bisschen mehr in die Tiefe, in die Analyse gehen kann. Und was für mich auch relativ neu ist als Nachrichtenmann, ich kann da durchaus ein paar persönliche Sichtweisen anbringen, was ich sonst bei der Präsentation von Nachrichtensendungen natürlich nicht tue.
Okay, und für alle, die es jetzt beim ersten Mal nicht mitgekriegt haben, sag nochmal schnell, wo kriegen Sie den Newsletter?
Also Anmeldung am besten online, auf welchem Weg auch immer, auf mdr.de/Anmeldung-Wahl-Newsletter.
Na, dann jetzt gleich draufklicken, aber erstmal noch zuhören. Dankeschön, Jens.
Sehr gerne, danke.
Und dann kommen wir jetzt zum Gespräch mit Nora Seitz, Fleischermeister, Chefin der Fleischerinnung und seit gut ein Vierteljahren im Bundestag. Eine der wenigen Frauen, wo die Konzepte Wurst machen und Gesetze machen ohne weiteres in Einsatz passen. Ganz herzlich willkommen im Wahlkreis Ost, Frau Seitz.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, also die Sommerpause hat jetzt begonnen im politischen Berlin, vergangenen Freitag, die letzte Sitzung im Parlament. Schon ein bisschen durchgeschnauft, Zeit gehabt, auch für so eine Art innere Rückschau?
Nein, also ich bin am Freitag aus Berlin gekommen und man bringt eine unheimliche Dynamik mit und dann muss man erst mal kurz einen Tag mal durchschlafen und danach ging es eigentlich am Wochenende direkt los mit Sommertour in einem meiner Betreuungswahlkreise und heute war ich auch schon wieder den ganzen Tag unterwegs, morgen noch. Und dann geht's erst mal 2 Wochen in den Urlaub.
Okay, also Sommerpause heißt in dem Fall tatsächlich nur Parlamentspause.
Ja.
Und Bilanz ziehen werden wir dann auch gleich noch ein bisschen ausführlicher. Ich würde aber trotzdem erstmal gerne mit Ihrer Biografie anfangen, weil die einfach super spannend ist, Ihr Werdegang. Nicht nur, weil Sie eine relativ junge Frau sind im Bundestag, in der Unionsfraktion, wo es nicht so viele davon gibt, sondern weil Sie eben auch einen Handwerksberuf gemeistert haben. Noch dazu einen, der sehr lange als Männerdomäne galt. Sie sind Fleischermeister und leiten gemeinsam mit Ihrer Mutter die Fleischerei Thiele in Chemnitz, von Ihren Urgroßeltern gegründet. Erzählen Sie doch mal ein bisschen von Ihrem Laden.
Also leiden tut meine Mutti jetzt im Moment und leiten auch. Wir haben das damals alles gekappt, wo ich in den Deutschen Bundestag eingezogen bin, weil wir einfach gesagt haben, wir müssen jetzt das Mandat auch ein Stück weit von der Fleischerei trennen. Und es war auch wichtig, gerade für meine Ehrenamtstätigkeit, die ich nebenbei noch mitmache. Ich bin ja nebenbei Landesinnungsmeisterin, wie Sie das schon gesagt haben. Und ja, einfach auch, um ein bisschen die Konflikte auch zu vermeiden. Und die Fleischerei war gefühlte Jahrzehnte meine Heimat, ist es heute noch. Ich gehe heute noch irrsinnig gerne runter, bin dankbar für jede Wahlkreiswoche, in der ich also früh Wurst machen darf und die auch mit Wurst machen beginnt. Und das erdet mich, das holt mich zurück aus diesem wirklich kribbeligen Berlin, diesem manchmal auch sehr anstrengenden Berlin, also von daher.
Sie sagen jetzt über sich selber, Sie sind Meisterin. Mhm. Ich hatte noch mal geschaut auf der Fleischerei-Innungsseite. Mhm. Da sind Sie Meister.
Genau.
Und wie ist es denn jetzt mit dem Gendern? Wird es gemacht oder nicht?
Ich bin tatsächlich, also wenn ich mich selber vorstelle, stelle ich mich immer als Fleischermeisterin vor. Tatsächlich führe ich aber den Titel Meister im Fleischerhandwerk. Und der Titel war vor mir und vor allem gegenderter. Und in dem Punkt muss ich dann einfach sagen, da bin ich dann Meister meines Fachs.
Auch wenn Sie jetzt die Tätigkeit in der Fleischerei so ein bisschen ruhen lassen für die Zeit, die Sie im Bundestag sitzen, trotzdem sind Sie beteiligt an einem Unternehmen in der vierten Generation. Das ist ja nicht wenig. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, ah ja, das ist so geradlinig. Frau Seitz tritt halt in die Fußstapfen der Eltern, der Großeltern, des Urgroßvaters. Aber ich kann mir auch vorstellen, Nora Seitz hatte vielleicht in den 2000er Jahren oder in den wilden 90ern ganz andere Vorstellungen von dem, was das Leben so zu bieten hat.
Also man muss dazu zwei Dinge wissen. Ich wollte immer Schauspielerin werden. Ah. Jackpot. in beiden Berufen, also jetzt in dem als Politikerin, wenn du auch manchmal so ein bisschen das freundliche Gesicht anmachen musst, auch wenn es dir nicht gut geht. Oder du dich gerade irrsinnig über eine Sache geärgert hast. Und zeitgleich ist es aber auch so, dass auch der Job hinter der Theke manchmal einem alles abverlangt. Und in dem Zuge muss ich sagen, tatsächlich, ich wollte Schauspielerin werden. Auch nicht Soap-Darstellerin, sondern ich wollte richtig Bühnenschauspielerin werden. Das war so ein tolles Fach, was ich auch durch jahrelange Tätigkeit im Nest, kleines Theater, das Nest, das war damals am Haus Spektrum, heute Kraftwerk. Und das hat mir unheimlich viel Freude bereitet, dieses sich verkleiden dürfen, dieses Stücke lesen und so. Und aber das andere, was man über mich wissen muss, ist, ich war ein fauler Hund in der Schule. Also meine Eltern haben wirklich durchgängig gelitten. Problem war auch noch, ich bin am dritten Tag Schule in der Grundschule nach Hause gekommen und habe gesagt, Schule ist Beerdigung, da gehe ich nicht mehr hin. Dann war es 2 Jahre Kampf für meine Eltern und es wurde nicht leichter. Und als in der 10. Klasse plötzlich die Frage stand, Nora soll nochmal die 10. Klasse wiederholen, hat Nora gesagt, nee, also dieses Drama verlängern wir jetzt nicht noch um einen Akt. Es reicht schon die 10, die wir hinter uns gebracht haben. Und dann bin ich mit meinen Eltern nach einem Krisengespräch mit unserer, also mit meiner damaligen Klassenlehrerin nach Hause gefahren und habe gesagt, was machen wir denn jetzt? Mhm. Und meine Mutter hat mich das gefragt, was machen wir jetzt? Mhm. Und dann habe ich gesagt, na, ich könnte ja was lernen. Und da ist, jeder kennt doch diese Melodie, spiel mir das Lied vom Tod. Und ungefähr die lief, als mein Vater seinen Kopf zu mir rumbeugte und dann sagte, was willst denn du lernen? Mhm. Und ich komme aus einer Familie von Akademikern, tatsächlich. Und keiner hat damit gerechnet, dass ich in die Fleischerei gehe.
Mhm. Also Fleischer und Akademiker?
Genau. Mhm. Und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich konnte erst mal groß werden. Ich konnte auch für mich als Persönlichkeit wachsen. Ich bin auch der Meinung, die Fleischerausbildung, die ich in einem anderen Betrieb gemacht habe, Fachverkäuferin habe ich ja zu Hause gelernt, die Fleischerausbildung, die ich bei der Fleischerei Göhler gemacht habe, die hat unheimlich zu meiner Menschwerdung beigetragen. Man wechselt die Perspektive, man muss sich mit anderen Menschen auseinandersetzen und das hilft schon sehr.
Hm. Welche Rolle hat Ihr Großvater bei alledem gespielt?
Mein Großvater ist eigentlich nie Treiber der Entscheidung gewesen, aber er hat mir vieles beigebracht. Also sein bekanntester Satz an mich war, Nora, du darfst Fleischer sein, aber nicht Fleischer. Und ihm war wichtig, dass wir immer den Blick über den Tellerrand haben, dass wir ins Theater gehen, dass wir ein Interesse für Musik entwickeln. Niemand konnte mir so schön Bilder einer Ausstellung beschreiben aus der Musik heraus wie mein Großvater.
Und Fleischer und Fleischer müssen wir nochmal erklären. Also wenn man Fleischer spricht, dann, dann hat man den Tellerrand nicht mehr.
Naja, Fleischer war immer für meinen Großvater der, der praktisch was darstellt, der den Berufsstand auch repräsentiert. Mhm. Und der Fleischer war immer so, der alles weiß, die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und es eigentlich gar nicht so ist. Mhm. Und dieses, wie gesagt, dieses immer sich ein bisschen bilden, interessiert sein, aufgeschlossen sein, die Diskussion suchen, nicht einfach nur Dinge hinnehmen. Das habe ich von meinem Großvater gelernt und natürlich ganz, ganz sehr die Liebe zum Ehrenamt.
Und das haben Sie auch dann relativ schnell ergriffen, nämlich eben, wie schon vorhin kurz angerissen, in der Fleischerinnung.
Genau.
Ich habe mal eben nicht nur geguckt, ob da gegendert wird oder nicht, sondern mit wem Sie da noch so zu tun haben im Präsidium und im Vorstand, außer Ihnen keine Frau weit und breit.
Ich war die erste Frau.
Mhm. Ja, und auch nicht sehr viele junge Leute nehme ich mal stark an.
Doch.
Also das schon?
Ja,
das
ich konnte da tatsächlich sehr gut entgegenwirken. Mhm. Weil der Vorteil war, ich hatte immer Männer auf dem Weg, die mich supportet haben. Also die nie erwartet haben, dass ich dann unheimlich dankbar sein muss, sondern die einfach das Potenzial in mir gesehen haben. Und nicht die Frau aus Ostdeutschland. Sondern ich war immer gleichberechtigtes Mitglied in allem, in allen Gremien, in denen ich drin war. Und alle Männer in meinem Umfeld, ob das Kollegen waren, ob das Geschäftsführer waren, haben mich unheimlich unterstützt und waren für mich also auch immer teilweise leuchtendes Vorbild. Und teilweise auch Menschen, mit denen ich unheimlich viel gerne und viel Zeit verbracht habe und mit denen ich auch gerne Ideen für mein Handwerk entwickelt habe.
Also hat es irgendwie ein Stück weit auch geholfen, die einzige Frau zu sein?
Auf jeden Fall. Und ich habe natürlich jetzt auch den Weg geebnet. Mhm. Also das ist, wir haben ja in der Zeit, wo ich Vizepräsidentin beim Deutschen Fleischerverband war, haben wir ja die Nationalmannschaft gegründet im Fleischerhandwerk. Das ist mein Baby.
Okay.
Und diese großartigen jungen Menschen, ich liebe sie des Todes. Ich muss wirklich sagen, wenn man mich jetzt immer auf die loslässt einmal im Jahr, dann knuddel ich die wirklich immer bis sie sagen, Nora, du musst uns jetzt mal wieder loslassen, wir müssen weiterarbeiten. Aber da sind so viele tolle Frauen, so viele tolle junge Männer dabei. Also von daher, von denen lerne ich heute sogar noch was.
Und in die Nationalmannschaft, in welcher Disziplin jetzt genau?
Also wir haben verschiedene Berufswettbewerbe, die sogenannten Skills. Nächstes Jahr finden ja in Düsseldorf, glaube ich, die Euroskills statt. Dort werden sich dann auch meine Fleischerkollegen messen. Mhm. Und ansonsten versuchen wir hauptsächlich mit der Nationalmannschaft Vorbilder zu schaffen. Also junge Menschen, die in ihrem Handwerk einen besonders guten Abschluss gemacht haben, besonders großes Talent entwickelt haben, das versuchen wir zu fördern. Und wir versuchen zeitgleich diesen jungen Menschen zu zeigen, wie toll Ehrenamt ist. Hm. Und die sollen einfach Repräsentanten sein. Und ich bin der Meinung, gerade mit denen wir gestartet sind und mit denen ich die letzten 7 Jahre gearbeitet habe, die sind toll. Die sind einfach nur toll und bessere Repräsentanten kann sich das Fleischhandwerk gar nicht wünschen.
Das klingt jetzt so, als ob Sie eigentlich da schon jede Menge gestalten konnten, aber hat ja nicht gereicht. Es musste ja dann auch noch der Bundestag sein. Was war denn da jetzt so die Motivation? Wollten Sie es einfach mal den ganzen alten Kerlen zeigen, dass Sie es besser können, oder?
Heute würde ich sagen, ja. Nee, tatsächlich, die Motivation war Corona. Und vieles, was in der Corona-Pandemie entschieden wurde, beziehungsweise womit ich auch konfrontiert wurde. Ich erinnere mich heute noch an diesen Montag im Corona-Lockdown. Ich habe früh um 5 angefangen mit meiner Mutter, ganz normal. Alles war okay, wir hatten alles vorbereitet, waren schon im Fleischereinkauf. Und als ich zurückkam, hatte ich gerade das Messer in die Hand genommen, da rief mich der erste Kollege an. Und das ging dann durch bis um 11. Und abends um 9 habe ich immer noch in der Telefonleitung mit dem sächsischen Wirtschaftsministerium, der Staatskanzlei und allen anderen zusammengehangen. Und 2 Wochen später fanden wir über den Deutschen Fleischerverband heraus, dass wir als Produzenten von Wurst waren, nicht auf der kritischen Infrastruktur standen. Ebenso wie Bäcker, Konditoren. Und ich war fassungslos, weil ich habe mir gedacht, wir lassen die Edeka-Märkte offen, die eigentlich nur mit der Ware handeln, die wir produzieren. Und wir stehen nicht mit auf der kritischen Infrastruktur. Keiner hat uns auf dem Zettel. Und die Zeit danach war auch schwierig, was natürlich auch an den Bestimmungen lag, die in der Zeit herrschten. Aber es war immer schwieriger, die Nachricht nach innen zu transportieren, was uns als Handwerk beschäftigt. Und dort an der Stelle habe ich gesagt, okay, wenn jetzt keiner mehr Gehör, Nerven, Zeit für irgendwas hat, dann muss ich jetzt dort rein.
Also nicht meckern, sondern zupacken, versuchen, genau, es besser zu machen. Das hört man ja schon raus. Das ist Ihre Sache, Frau Seitz. Sie haben sich dann die CDU ausgesucht. Das kann ich sogar noch nachvollziehen als Mittelständlerin. Liegt irgendwie nahe. Aber bei Ihrem politischen Vorbild, da bin ich kurz hängen geblieben, weil da war die Rede von Norbert Lammert. Da werden die Politik-Nerds sich noch erinnern. Der war mal Bundestagspräsident bis 2017. Jetzt würde ich mal sagen, ungeschützt nicht der Obercharismatiker. Aber trotzdem für Sie der Grund, in die Union zu gehen, das müssen Sie nochmal erklären.
Ich mag Menschen, die klug sind. Oder wo ich merke, die haben einen inneren Antrieb, einen inneren Drive, den die unbedingt mitnehmen wollen. Und das war, glaube ich, das, was mich bei Norbert Lammert damals zuerst angesprochen hatte.
Ist da irgendwas in Erinnerung, was er gesagt hat oder zu welchem Thema? Oder
ich fand viele seiner Reden einfach bloß wahnsinnig klug. Also das ist so ein Gefühl, wenn einen jemand mitnimmt und man sich mit dem Thema noch tagelang auseinandersetzt. Passiert mir in wenigen Bundestagsdebatten. Manchmal passiert es mir bei meinen eigenen Reden nicht, wo ich dann denke, hättest du noch deutlicher werden können. Aber der hat so gewisse Themen auf den Punkt gebracht. Zum Beispiel auch, ich glaube, da hat sich der Bundestag 2017 konstituiert. Da hat er verglichen, wo an dem Tag die Konstituierung des Deutschen Bundestages gesendet wurde, glaube ich zumindest. Also ich weiß es nicht genau, aber es ist immer noch sicherlich irgendwo bei YouTube. Und er sagte dann eben, dass im ersten Programm irgendeine Doku lief oder das Mittagsmagazin, im ZDF lief irgendeine Telenovela. Und keiner guckt die Konstituierung des Deutschen Bundestages.
Das wurde nur bei Phoenix übertragen.
Genau.
Das hat ihn sehr geärgert.
Ja, genau.
Ich erinnere an die Debatte.
Genau, und da fand ich, das ist, wenn es jemand so klar auf den Punkt bringt, es geht um das Hohe Haus, es geht um die Demokratie und es geht um dieses Miteinanderverständigen. Zweiter Punkt, der mich bei Norbert Lammert immer getriggert hat, ist der Punkt, er war ja Bundestagspräsident. Er musste ein Haus vereinigen. Natürlich zu ganz anderen Konditionen als heute. Ist ein Julia Klöckner beispielsweise auch tun muss. Und trotzdem hat er es geschafft, von ganz links bis zu ganz konservativ, immer diesen nötigen Schwung, ohne dabei belehrend zu wirken, in den Deutschen Bundestag zu tragen, parteienübergreifend zu sein und auch andere Meinungen annehmen zu können. Legendär sind ja seine Auseinandersetzungen mit Gysi. Also sind wir doch mal ganz ehrlich, bessere Unterhaltung gibt es da gar nicht.
Okay, und das vermissen Sie jetzt ein bisschen auch?
Manchmal ja.
Bundestagsabgeordnete wollten Sie auch schon 2020/21 werden. Damals hat die CDU Sie hier zu Hause nicht aufstellen wollen. Dann hat es im zweiten Anlauf geklappt und zwar mit einer Organisation namens Joint Politics.
Ja.
Die kennt wahrscheinlich nicht jeder. Die ist eine NGO oder eine, weiß nicht, wie man es nennt, oder eine Non-Profit auf jeden Fall.
Non-Profit, ja.
Eine Non-Profit, die in Berlin sitzt und eben über die Parteigrenzen hinaus junge Talente fördert. Wie kam denn das zustande? Wie sind die auf Sie aufmerksam geworden oder Sie auf Joint Politics oder wie kam das?
Also ich bin tatsächlich auf die aufmerksam geworden über eine Kollegin, die sich im Landtagswahlkampf mit denen zusammengetan hat und ich fand das super. Diese Freiheit der Diskussion, dieses Vereinigen von Parteien wie Volt, den Grünen, die SPD, CDU, wie man es schafft, einen Raum zu schaffen.
Alle bis auf AfD.
Genau. Auch Linkspartei nicht. Also die radikalen Ränder haben sie weggelassen, alle beide und man muss dazu sagen, ich fand es großartig, wie es junge Menschen schaffen, die in meinem Alter sind, einen Raum zu schaffen, in dem völlige Freiheit der Diskussion herrscht. Und das war toll.
Sie sind 41, ne? Wenn ich das mal kurz...
42 sogar
42,
schon.
42, oh. Jo. Ja, okay, ja. Aber ja, also damals auf jeden Fall noch so jung, dass genau. Man dachte, okay, das hier ist schlummert genau. Ein Talent, das wir fördern können. Und um nur ein Beispiel zu nennen, Verena Huberts, die, genau. Die jetzige Bundesbauministerin richtig. Von der SPD, die ist auch über Joint Politics sozusagen, hat es geschafft. Also die machen irgendwas richtig. Ja?
Die machen sehr viel richtig, weil die eben auch diesen übergreifenden Ansatz haben. Also wir müssen im Namen der Demokratie... Und im Namen des Hohen Hauses und im Namen von dem, wofür wir gewählt worden sind eigentlich, müssen wir Lösungen finden. Und diese Lösungen entstehen meistens im gesamten demokratischen Spektrum.
Jetzt haben Sie es geschafft, in den Bundestag einzuziehen bei der letzten Wahl, allerdings eben über die Liste und nicht über das Direktmandat. Das hat Alexander Gauland gewonnen, ausgerechnet könnte man sagen. Ein Mann, der eigentlich schon sich zurückziehen wollte aus der AfD, trotzdem nochmal sich entschlossen hat zu kandidieren, der in Chemnitz aufgewachsen ist, aber eben viele Jahrzehnte dort gar nicht mehr war. Und Sie, junge Frau, total Chemnitzerin durch und durch, das muss dann sehr bitter sein, oder?
Das ist schon bitter, ja. Aber ich habe mir auch wenig Hoffnung gemacht. Also ich muss dazu sagen, ich hatte 21 schon mit ihm gerechnet und hatte gedacht, er tritt an. Aber als 25 wirklich, also der Eintrag in seinem Wikipedia-Artikel, was er alles Tolles zwischen 0 und 16 in Chemnitz geleistet hat und für Chemnitz geleistet hat, immer länger wurde, habe ich gewusst, okay, gut, du bist jetzt dran.
Aber das, so eine Selbstverständlichkeit muss das ja nicht sein, oder? Also ich meine, man könnte ja auch sagen, Sie kommen aus dem Handwerk, Sie kommen aus dieser Stadt, Sie kennen sie in- und auswendig, Sie kennen 1000 Leute. Sie kennen wahrscheinlich auch die Nöte der Menschen, für die Politik gemacht werden sollte in diesem Land. Und trotzdem wurde es nichts.
Naja, es ist wie alles im Leben. Die Frage stelle ich mir, woran es gelegen hat. Hatte ich die falschen Antworten? Hatten wir den falschen Kandidaten? War ich vielleicht nicht ehrlich genug am Wahlkampf oder nicht deutlich genug am Wahlkampfstand? Hätte man Dinge anders machen können? Für mich ist es wie vergossene Milch. Also es ist jetzt einfach so, ich kann jetzt nur in diesen 4 Jahren den Chemnitzerinnen und Chemnitzern beweisen, dass ich es besser kann. Und was mich bloß so traurig stimmt, das muss ich wirklich sagen, ich hatte ja die Hoffnung, dass wir Detlef Müller noch mit drin haben von der SPD, der ja lange Jahre das Mandat hatte. Und ich bin abends 22 Uhr ins Bett gegangen mit der Sicherheit, okay, ich habe Gauland, aber auf der anderen Seite, ich habe auch Detlef Müller. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und war plötzlich Neuling, alleine, gibt mir natürlich Entscheidungs- und auch Gestaltungsspielraum in meiner Arbeit. Aber ich sitze halt alleine beim Oberbürgermeister und ich gehe in viele Debatten alleine. Und ungefähr so wie Alexander Gauland dieses Mandat gewonnen hat oder für sich selber hier in der Stadt geworben hat, als er angetreten ist, genauso arbeitet er jetzt auch als Abgeordneter hier. Und das muss ich mal sagen, das finde ich unterstes Kanonenrohr, weil hier wird ein Mandat besetzt, was mit dem jemand gestalten könnte, mit dem jemand gestalten will. Und das hat jetzt einer, der im Grunde genommen null Beziehung zu dieser Stadt hat, der auch null für diese Stadt brennt.
Gucken wir doch mal, wie das klappt mit dem Gestalten im Bundestag. Sie haben ja gerade schon beschrieben, Sie fühlen sich manchmal dann alleine als einzige Bundestagsabgeordnete, die tatsächlich dann präsent ist hier in Chemnitz. Aber wie ist es denn in Berlin? Wie muss ich mir denn so eine Fraktionssitzung vorstellen? Da sitzen dann 150 Männer und nicht ganz 50 Frauen. Sie sind eine von denen.
Und ich bin eine bedrohte Minderheit.
Kommen Sie denn überhaupt jemals da zu Wort?
Ja, ich habe mich auch gemeldet. Also ich habe es vorhin gerade bei einem anderen Termin erzählt. Wir hatten die Situation aus der Villa Borsig-Erfahrung mit den 1000 Euro.
Das war diese legendäre Sitzung des Koalitionsausschusses im April, bei der nach Möglichkeiten gesucht wurde, die Menschen wegen der hohen Energiepreise schnell zu entlasten. Und da kam eben die Idee bei raus, den Arbeitgebern doch zu ermöglichen, ihren Mitarbeitern einen steuerfreien Entlastungsbonus von 1000 Euro zu spendieren.
Und ich habe an dem Tag, ich glaube, die Pressekonferenz lief noch keine 5 Minuten. Da hatte ich meinen ZDH-Präsidenten, also meinen Zentralverbandspräsidenten vom Handwerk am Telefon. Und der hat mich rund gemacht wie ein Buslenker. Und wer Jörg Dittrich kennt, weiß, dass das ein Mann der klaren Ansprache ist.
Ja, wir hören ihn bei MDR aktuell öfter mal. Ja.
Ich liebe es, aber an dem Morgen war ich noch nicht fit genug für ihn, ich gebe es zu. Und ich hatte ja bis zu dem Sonntagabend gedacht, okay, wir machen wieder Gießkannenprinzip und schütten 1000 Euro aus. Am Morgen las ich dann das ganze Elend. Bedeutet, ich wusste, ich kann die betriebswirtschaftliche Auswertung meiner Mutter lesen von der Flascherei. Also ich wusste, wozu meine Mutti es in der Lage ist. Und ich hatte mich in verschiedene Höhen hochgeschraubt und hatte am Montag vor, schon in der Fraktionssitzung am Dienstagnachmittag aufzustehen. Und ich hatte mich am Dienstag wieder so weit eingefangen, dass ich gesagt habe, komm, hältst dich zurück. Zu viel Kritik. Du bist ja auch erst eher dabei. Und eigentlich musst du noch die Gusche halten. Und dann erlebst du eine Fraktionssitzung, wo du absolut nicht das teilst, was da vorne gesagt wird. Und da habe ich mich dann entschieden, aufzustehen. Und da bin ich auch sehr deutlich geworden.
Und was haben Sie da gesagt? Und wie wurde es aufgenommen?
Es wurde wohlwollend aufgenommen. Und ich bin auch dankbar dafür, mein Kanzler hat mir zugehört. Ich glaube, das ist ein Punkt, den man, glaube ich, als junger Mensch und noch dazu als im ersten Jahr Abgeordnete erstmal erreichen muss, dass der Bundeskanzler einem zuhört. Und ich habe über mich gesprochen. Ich habe über die Fleischerei gesprochen. Ich habe über Chemnitz gesprochen. Und ich habe ihm erklärt, dass weder 200 Euro noch 1000 Euro möglich sind. Und das Ding ist ja dann auch im Bundesrat gescheitert. Also von daher, Glück im Unglück, hätten wir uns sparen können.
Aber wie groß ist denn der Druck normalerweise oder im Durchschnitt oder jeden Tag oder wie auch immer in der Fraktion? Also ist da schon die Erwartung, dass man sozusagen das macht, was der Kanzler sagt oder was die Fraktionsspitze vorgibt?
Nein. Ich denke tatsächlich, es ist der Punkt, man erwartet Loyalität von uns Abgeordneten, dass wir mitarbeiten. Es gibt natürlich große Gesetze. Logisch, wir haben eine Mehrheit von 15 Stimmen. Also da gibt es irgendwann, gerade bei den großen Nummern, gibt es immer eine Richtung. Aber wir sind frei gewählte Abgeordnete. Wir können auch einfach sagen, wir stimmen da jetzt dagegen. Haben dann allerdings nur die Aufgabe, es bei der Fraktionsführung anzumelden.
Vorher anzumelden,
damit die wissen, womit sie sich auseinandersetzen müssen.
Aber das klingt schon so, als da, ob da die Hürde recht hoch sein muss, dass man sich das traut.
Nö. Also,
haben Sie schon mal gemacht?
Tatsächlich nicht. Ich war kurz davor, als es bei der ersten Rentendebatte ging. Aber ansonsten muss ich dazu sagen, man muss manchmal auch Entscheidungen treffen zum Wohle dieser Koalition, weil ich bin der Meinung, nichts ist schlechter, als wenn so eine Koalition binnen einem halben Jahr zu Bruch geht. Und das war dann final auch meine Entscheidung zu sagen, ich stehe das jetzt gemeinsam mit durch. Ich bin der Meinung, am Ende des Tages muss man Haltung haben. Wenn man Nein sagen will, muss man die Haltung haben und sie auch vertreten können, dass man Nein gesagt hat und dass man das angemeldet hat.
Ich frage das auch deshalb, weil wir in der vergangenen Folge vom Wahlkreis Ost Klaus Wieselski zu Gast hatten, den viele ja kennen, also erstmal Parteifreund von Ihnen, CDU-Mitglied.
Das war auch spannend.
Ja, sehr spannend. Vieles von dem, was er gesagt hat, fand ich war sehr spannend. Er ist ehemaliger Chef der Lokführergewerkschaft und er hat eben unter anderem dies gesagt.
Ich bedauere zutiefst, dass in der Politik mittlerweile so eine große Anzahl von jungen Menschen, die Politik studiert haben, ansässig ist, die dem Grunde nach ihr ganzes Leben darauf ausrichten müssen, aus Angst vor Berufsverbot eine Wirbelsäule wie einen Gartenschlauch zu haben. Nämlich die Meinung nicht selbst zu vertreten als Volksvertreter nach dem eigenen Gewissen, sondern sich nach der Parteidisziplin richten, was ich für eine ganz gefährliche Entwicklung halte. Nämlich dann, wenn Partei, Vorsitz und Kanzlerschaft in einer Hand liegen, dann haben wir faktisch eine Überlappung von Exekutive und Legislative. Das sollte aus meiner Sicht nie sein.
Das sagt Klaus Wieselski, da steckt eine Menge drin. Gehen wir es mal sozusagen Schritt für Schritt durch. Erstmal, finden Sie sich selbst oder andere Abgeordnete wieder in dem, was er da sagt, mit Menschen, die statt einer Wirbelsäule einen Gartenschlauch haben?
Ich denke, das muss jeder für sich selber definieren. Weiß ich nicht so richtig, ob wir da einen Gartenschlauch haben. Ich erinnere mich an die Rentendebatte mit der jungen Gruppe. Also wenn da jemand Rückgrat hatte.
Genau.
Ja, und das waren ja definitiv mehr als diese 18. Also möchte ich an dieser Stelle auch sagen.
Sie haben auch dazu gehört?
Ich habe nicht offiziell dazu gehört, weil ich ja nicht offiziell Teil dieser jungen Gruppe bin. Aber es waren
ein bisschen zu alt, das passiert auch noch nicht so häufig.
Ja, haken rein. Aber die haben mich auch, also es war auch keinerlei Beeinflussung oder so. Man musste nur zuhören. Man musste einfach nur zuhören und es verstehen. Und ich glaube tatsächlich, dass da 25 eine Truppe eingezogen ist mit diesen 64 Abgeordneten, die durchaus sehr viel Selbstbewusstsein hat. Wir haben den JU-Chef Johannes Winkel, wir haben Pascal Reddich, den Rentenmacher. Wir haben ganz unterschiedliche Themen. Und ich glaube, da ist eine ganze Reihe an jungen Menschen, die Haltung zeigen können.
Und der andere Teil der Aussage von Herrn Wieselski ist, kurz gefasst, Friedrich Merz hat zu viel Macht, weil er gleichzeitig Kanzler und Parteichef ist. Erleben Sie das auch so? Haben Sie auch das Gefühl, da geht vielleicht auch was verloren? Er hat ja manchmal so eine Basta-Mentalität, ne? Jetzt also gerade in der Rentendebatte, wir setzen alle Punkte um und da wird gar nicht mehr drüber diskutiert. Das widerspricht ja dem, was Sie eben schon gesagt haben, dass Sie natürlich als Abgeordnete vor allen Dingen erstmal Ihrem Gewissen verpflichtet sind und nicht dem Kanzler oder dem Parteichef.
Das stimmt. Und ich würde an der Stelle noch sagen, natürlich hat er eine Basta-Mentalität. Ich würde mir manchmal auch wünschen, dass er, wenn er bei so ganz harten Themen, die vor allen Dingen eben gerade so im Sozialbereich sind, würde ich ihn mir manchmal noch mehr Pasta wünschen. Aha. Dass er einfach mal eine klare Linie vorgibt.
Okay, sagen Sie mal ein Beispiel.
Wo war es jetzt zum Beispiel? Eigentlich können wir bei dem Thema Rente bleiben. Mhm. Also es ist im Grunde genommen ist es durchgängig. Und da lavieren wir uns dann rum. Das schadet uns dann auch wieder als Koalition, einfach dort mal klar durchzugehen. Aber ich würde mir auch wünschen, auf der anderen Seite von denen, die jetzt schon länger Politik machen, die das Geschäft kennen, dass die auch auf die hören, die extern eine Meinung haben. Und zwar die, die auch extern in der Fraktion sind. Mhm. Und gerade wenn man das Gespräch mit den jungen Wilden einfach mal richtig klar gesucht hätte, und mal sich die Argumente angehört hätte, es hätte für jeden Sinn gemacht.
Na gut, aber in der Rentenreform, soweit ich sie kenne, stecken ja einige Härten drin, auch für Leute, die sie mitvertreten im Handwerk. Der berühmte Dachdecker, wo jetzt eben nicht mehr die 45 Beitragsjahre gelten sollen, sondern im Gegenteil irgendwann, nicht jetzt heute und morgen, aber dann in den nächsten Jahrzehnten das Renteneintrittsalter hochgehoben wird. Also die Rente mit 63 ist dann weg. Mhm. Das trifft ja viele sehr hart. Also warum wünschen Sie sich dann noch mehr Durchgriff sozusagen vom Kanzler?
Naja, eine klare Linie. Okay. Eine Idee, wo er hin will. Und das muss definiert werden. Mhm. Und ich halte auch nicht alle Vorschläge so 100%, wo ich jetzt sage, ich weiß, was Sie damit wollen. Ich kann es mir wirtschaftlich erklären.
Das soll finanzierbar sein, oder?
Genau. So. Es ist auch der Punkt, wir müssen jeden Einzelnen für sich selber absichern. Also wir müssen an einem Punkt auch mal das System stabil halten. Auch gegen vielleicht Wünsche aus Verbänden und ähnlichen Punkten.
Das ist interessant, dass Sie das sagen, weil der Widerspruch jetzt beispielsweise gegen diese Säule Betriebsrente, der kommt ja auch aus Ihrer Partei hier in Ostdeutschland, ne? Vom sächsischen Ministerpräsidenten, von Herrn Kretschmer, von Sven Schulze, dem Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Also es ist ja nicht so.
Aber das gesamte Modell fußt ja auf drei Säulen. Ja, es ist immer so dieses Rosinenpickerei. Wir nehmen uns immer ein Thema. Das stört mich auch irrsinnig in der politischen Debatte. Wir gucken nie alles an. Wir gucken immer nur auf ein Thema. Und gerade bei den drei Säulen, die wir haben, die Betriebsrente, die eigene Altersvorsorge und die Kapitalvorsorge. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Ja, es gibt eine Rente vom Staat. Ja, die soll nach Möglichkeiten sicher sein oder die soll wieder sicher und zukunftsfest gemacht werden. Und trotzdem muss ich meinen Eigenanteil mitleisten.
Und das heißt, jetzt beispielsweise in der Umsetzung dieser Vorhaben, wo würden Sie dann justieren wollen?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir müssen uns alles angucken. Ich bin immer ungern jemand, der sich so vorfestlegt. Ich meine, wir kennen jetzt erstmal die Empfehlungen der Rentenkommission. Was ich nicht gedacht hätte, ist, dass sie so weitreichend reingehen. Und ich wünsche mir eine offene und klare Debatte, auch mit den Dachdeckern. Auch wenn ich keinen Dachdecker kenne, der mit 63 in Rente gegangen ist.
Die haben alle länger gearbeitet.
Die haben alle länger gearbeitet. Und das ist eigentlich das teilweise auch schon wieder Erschreckende, dass wir immer wieder mit dem Dachdecker in die Argumentation gegangen sind. Aber der war eigentlich nie das Thema mit 45 Beitragsjahren.
Okay, eben habe ich bei MDR aktuell auf der Herfahrt von Leipzig nach Chemnitz, wo wir uns im Studio unterhalten, einen Beitrag gehört, da kam ein Dachdecker aus Wernigerode zu Wort, wo die meisten Mitarbeiter mit 63 nicht mehr alles machen können.
Aber Sie haben es selber gesagt, die Mitarbeiter. Wir müssen uns auch über die Chefs unterhalten. Und das ist so ein Punkt. Wir müssen das Unternehmerdasein wieder mehr in den Fokus rücken. Ich finde zum Beispiel auch den Vorschlag durchaus diskutierenswert, dass auch die neuen Unternehmer praktisch mit in die Rentenkasse einzahlen. Ich kann mir noch nicht vorstellen, wie es funktionieren soll. Aber die Idee erstmal auch diese Truppe an staatlichen Renten. Weil meine große Sorge ist, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, dass wir gerade eben auch Menschen, die sich in diesem Land verdient gemacht haben, Geld verdient haben, erwirtschaftet haben, am Aufbau mit beteiligen, tagtäglich aufstehen und das mit Begeisterung machen, dass die am Ende im Grunde genommen ihre eigene Altersvorsorge in ihr Unternehmen einstecken.
Und so soll es nicht sein.
Nein, auf gar keinen Fall.
Gut, mit der Rente müssen wir abwarten, was passiert. Eine Reform ist tatsächlich, nachdem ja monatelang über Reformen im Herbst oder dann doch im Winter oder im Frühjahr oder wann auch immer geredet wurde, war die Reform der Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen dann tatsächlich auf der Agenda am letzten Tag vor der Sommerpause vergangenen Freitag und wurde auch durchgewunken, sage ich jetzt einfach mal. So haben es auch viele in der Opposition tatsächlich empfunden. Es gab ja Versuche, das noch zu stoppen durchs Bundesverfassungsgericht, weil Grüne und Linke gesagt haben, wir hatten noch nicht mal Zeit, diesen Gesetzentwurf zu lesen, über was stimmen wir hier eigentlich ab. Wie haben Sie sich denn so gefühlt?
Also ich muss dazu sagen, ich habe mich ja relativ lange mit dem Thema auseinandergesetzt.
Sie sitzen im Gesundheitsausschuss.
Ja, also von daher, wer halbwegs zugehört hat und nicht sich nur mit seinem Computer beschäftigt hat, war in der Lage durchaus zu erwarten, was bei dem Reformentwurf kommt. Ich würde auch nicht Reform dazu sagen. Es ist ein Sparplan. Es ist keinerlei Gestaltung dahinter. Es ist auch nichts. Und da muss ich es wie meine Koalitionskollegin Dagmar Schmidt sagen, ich werde keine Blumen ranbinden und es werden auch keine Sektkorken knallen. Es ist einzig und allein, um jetzt erstmal den Beitrag stabil zu halten. Interessant wird jetzt, was wir im zweiten Halbjahr entscheiden. Und ich muss dazu sagen, was mich so wahnsinnig bei dieser GKV-Reform aufgeregt hat, ist, wie das vorher schon zerstückelt wurde, wie wir vorher alles schon zerredet haben. Jeder wusste mit den Vorschlägen der Finanzkommission ganz genau Bescheid, was passiert anschließend. Natürlich verlangen wir damit auch Krankenhäusern viel ab. Natürlich haben wir unheimlich viele, die auf dem Weg jetzt einen unheimlichen Belastungsvorsprung mitbringen müssen und die Player im Gesundheitssystem sind und denen es so schon im Gesundheitssystem nicht spitzenmäßig gut geht. Aber wir müssen es jetzt schaffen mit den Folgereformen, der Notfallreform, der Pflegereform, das Primärarztsystem, alles, was jetzt praktisch dahinter kommt, müssen wir versuchen, so gestalterisch klug zu arbeiten. Und vor allen Dingen auch, und da muss ich sagen, da ist ja Chemnitz auch schon wieder Vorreiter, mit der Gesundheitsregion Südwestsachsen. Mhm. Wir müssen auf die, wo es funktioniert, hören. Mhm. Und ich bin auch der Meinung, wir müssen auch nicht so tun, als hätten wir die Weisheit mit Löffeln gefressen.
Und was funktioniert da besser als anderswo?
Wir sind, ich sage ja immer im Deutschen Bundestag, manchmal den Satz, ja, vom Osten lernen heißt siegen lernen. Das ist so ein Punkt, wir mussten ja einfach schon mal die Transformation 1990 durchgehen. Wir durchlaufen jetzt die nächste Transformationsphase. Dazwischen wurde immer wieder vom Osten verlangt, dass wir uns immer noch mal ein Stück mehr nach vorn bewegen, noch mal ein Stück weitergehen. Und hier sind Menschen, die haben Ideen. Ganz, ganz viele. Und ich lerne jeden Tag, egal ob in meinem Betreuungswahlkreis oder hier in Chemnitz, so viele tolle Unternehmer kennen. Und genauso ist es mit der Gesundheitsregion Südwestsachsen. Die Menschen hier brennen, die wollen das. Die Professor Wolz und Herr Jonas aus dem Klinikum, die haben ja auch Ideen.
Also geben Sie mal ein Beispiel, was Sie
die so wollen in, beispielsweise in Medicampus soll wirklich groß gedacht in Kombination mit Forschung und eben Gesundheitsversorgung zusammengedacht werden. Das macht attraktive Jobs im Gesundheitswesen und das macht eine ganze Region attraktiv. Denn es ist natürlich auch das Thema Schule, Kindergarten, Gesundheit, die Menschen hier in der Region bindet. Und ich finde, die beiden haben eine Idee. Und wir sollten so viel wie es geht davon lernen als Politiker, aus dieser Praxis heraus, weil wir dann auch die richtigen Entscheidungen praktisch für deren Weiterentwicklung treffen.
Sie haben vor ein paar Minuten so kritisiert, dass alles gleich zerredet wird. Ne? Mhm. Aber ist das nicht auch eben Teil der Demokratie? Ist das nicht nötig, dass wir diese Debatten führen? Weil ja eben auch alle, die Sie haben jetzt das Glück, das Privileg, die Verantwortung, die Pflicht im Bundestag sozusagen das zu vertreten, wofür viele gar nicht die Gelegenheit haben mit ihrem Background im Handwerk. Aber dann muss ja eben die IHK gehört werden und alle anderen, die irgendwie betroffen sind. Und die Handwerkskammer, Entschuldigung, genau. Ja, die müssen alle gehört werden, ne? Oder das gehört doch dazu. Also was ist die Alternative?
Das gehört auf jeden Fall dazu, aber ich stelle die Gegenfrage, führen wir noch Debatten? Und das ist der Punkt, der mich so umtreibt. Ich habe vorhin über den geschützten Raum bei Joint Politics gesprochen. Diesen geschützten Raum, wo wir parteiübergreifend Ideen entwickeln konnten, miteinander sprechen konnten. Und genau dasselbe versuche ich auch gerade in meinem Bundestagsbüro zu etablieren. Ich habe viele unterschiedliche Persönlichkeiten, die da drin sind und die auch alle gut miteinander harmonieren. Und ich versuche, denen wirklich auch den Freiraum zum Denken zu geben.
Also Kollegen aus anderen Fraktionen?
Nee, die Mitarbeiter in meinem Büro. Also die explizit in Berlin und auch in Chemnitz für mich arbeiten. Mhm. Und nur wenn ich die Perspektive wechsle, wenn ich mich versuche, irgendwo reinzudenken, dann kann in einer Form auch was entstehen, was mich vielleicht auch nochmal in eine völlig andere Richtung trägt. Wenn ich es so mache, wie es am Freitag im Bundestag gelaufen ist, dann schäme ich mich eigentlich. Weil es war eigentlich bloß noch ein einziges Anschreien. Ich habe noch darauf gewartet, dass irgendeiner aus der Hinterreihe Lügner oder Pfui ruft. Und das sind Dinge für mich, wo ich mir wünschen würde, wir würden uns mal wieder auf Augenhöhe begegnen. Weil ich glaube tatsächlich, wir verhetzen im Moment sehr, sehr viel. Und durch dieses einzelne Rauspicken einzelner Maßnahmen sehen wir nie die Gesamtheit. Und das ist das.
Jetzt haben wir uns ja verabredet, um ein bisschen Bilanz zu ziehen. Mhm. Und der Bundeskanzler hat in der Sommerpressekonferenz gestern gesagt, er hat das Gefühl, die Koalition hat jetzt Tritt gefasst und wir haben geliefert, sagt Friedrich Merz. Wie sehen Sie das?
Ich denke schon, dass wir eine ganze Menge gute Sachen auf den Weg gebracht haben. Ich denke auch, dass tatsächlich ein paar gute Sachen im Entstehen sind. Trotzdem, für mich ist das immer so, wenn wir uns dann hinsetzen und sagen, läuft, wir haben es super gemacht, dann hören andere auf, drüber nachzudenken. Oder ich habe immer so das Gefühl, dann stellt man keine Ansprüche mehr an sich selber.
Mhm. Naja, und das sind ja auch noch ganz viele Aufgaben gar nicht erledigt.
Eben,
ne? Ja.
Und das ist das. Und ich finde der Meinung, man kann als Zwischenbilanz zum Sommerinterview ruhig mal sagen, boah, okay, bis hierhin. Mhm. Und jetzt können wir mal aber richtig noch mal Gas geben fürs zweite Halbjahr. Wenn es jetzt so gut läuft, dass wir Tritt gefasst haben, dann auf jeden Fall.
Okay, das war jetzt die Bilanz des Kanzlers. Jetzt kommen wir mal zu Ihrer eigenen. Mhm. Sie haben bei den Kollegen von Brand 1 im Podcast vor einem guten Jahr, als Sie angefangen haben im Bundestag, skizziert, was Sie sich vorgenommen haben, nämlich eine starke Stimme zu sein aus Chemnitz. Und noch das.
Unser Rückgrat hier im Osten, hier in Sachsen, ist einfach diese winzige Wirtschaft, die oft durch die Politik nicht gegriffen wird. Im Gegenteil, oft dafür, dass gerade diese wirklich tapfer arbeitenden Menschen jeden Morgen aufstehen und sich dazu entscheiden, selbstständig zu sein und die am liebsten eigentlich ihre Betriebe übergeben wollen würden, die werden eigentlich im Moment gar nicht mehr in den Blick der Politik gerückt. Und denen will ich gerne eine Stimme geben.
Und haben Sie das geschafft?
Vielleicht noch nicht gänzlich. Mhm. Aber ich habe es geschafft, dass schon mal Mittelstand von Handwerk getrennt wird, wenn Bundestagsreden gehalten werden.
Aha, okay.
Das ist wichtig und das ist auch ganz, ganz wichtig fürs Sichtbarmachen. Ich bin auch bis heute immer noch der Meinung, es war die richtige Entscheidung.
Also und Mittelstand größer und Handwerk kleiner oder wie würden Sie das übersetzen?
Also Mittelstand umfasst ja alles bis, ich glaube, 250 Personen nach dem Maßstab.
Ich glaube sogar noch größer.
Oder sogar noch größer.
Fast 500.
So, und damit hat kleines Handwerk nichts zu tun. Und das ist das. Und wir müssen endlich mal diese 5-Personen-Betriebe sehen, wir müssen die 2-Mann-Betriebe sehen, wir müssen die 10-Mann-Betriebe sehen. Und ich habe ganz, ganz tolle, wie ich sage das ja auch immer, ich habe tolle Kollegen in dem einen Handwerk und in dem anderen Handwerk auch. Aber wir müssen es hinkriegen, dass es dieses, ich möchte Verantwortung für dieses Land übernehmen. Und ich möchte gerne, wie ich das gesagt habe, mit dem Rückgrat, ich möchte dieses Rückgrat für die Gesellschaft bilden. Das müssen wir wieder stärker in den Fokus legen. Weil ich denke tatsächlich, wir haben den jungen Menschen auch ein bisschen den Mut genommen, sich selbstständig machen zu wollen, Verantwortung zu übernehmen und auch eben, wie gesagt, Haltung zu zeigen. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir dagegen anarbeiten.
Und dann sind solche Sachen wie heute Entlastungskabinett, beispielsweise heute, meine ich, mit Donnerstag, der 16. Juli, die helfen dann? Oder ist das sowas, was auch verpufft, weil es gar nicht ankommt? Also, dass eben Genehmigungsverfahren beschleunigt werden sollen, Berichtspflichten weniger und so weiter und so fort. Das ist ja ein Dauerthema, immer wieder hören wir davon. Was kriegen Sie denn gespiegelt von den Menschen, die Sie vertreten, von den kleinen Handwerkern?
Also tatsächlich kommt davon unten ganz wenig an. Und das müssen wir einfach sagen. Aber wir können auch nicht ständig, und das sagte mir gestern auch ein Unternehmer in Limbach-Oberfrohna, wir können uns auch nicht ständig duckmäuserisch hinsetzen. Weil das ist doch, wenn wir nur noch Negatives sehen, dann ist alles nur noch negativ. Und natürlich, wir haben jetzt mit diesen speziellen Herausforderungen zu kämpfen, dass die Wirtschaft im Moment nicht wächst, dass wir im Moment das Thema mit der Gesundheitsversorgung haben, dass wir eben uns so wahnsinnig schwer tun, auch in Bürokratie abbauen. Sie haben Berichtspflichten angesprochen. Hat sich ja im Grunde genommen das Entlastungskabinett noch nicht wirklich rangerobbt. Aber ich bin der Meinung, jeden Schritt, den wir machen, ist ein Schritt nach vorne. Und wir müssen dabei konstruktiv bleiben, auf Augenhöhe. SPD und CDU werden niemals von der DNA her so zusammenpassen, dass man sagen kann, oh, jetzt machen wir aber hier 100% Politik und alle sind zufrieden am Ende. Aber wir müssen auch mal wieder aus dieser Negativschlaufe herauskommen und wir müssen zeitgleich natürlich auch, und das ist ja auch das Wichtige und das ist auch die Message, die ich im Grunde genommen jetzt in Berlin ja auch ganz, ganz stark in meiner eigenen Fraktion vertreten darf. Ich habe den parteiübergreifenden Parlamentskreis Handwerk gegründet. Ich darf in der CDU das Netzwerk Handwerk betreuen. Das sind kleine Schritte, Tippelschritte, die man vielleicht nicht morgen sofort merkt, aber die auf die Dauer hinweg den Unterschied machen können.
Um Politik zu machen, braucht man das Mandat. Das ist schwer. Die AfD legt immer weiter zu. Was sehen Sie denn, wie Sie da noch was dagegen setzen können? Sie wollen ja im kommenden Bundestag wieder dabei sein und am liebsten mit Direktmandat.
Ja. Das ist auch das Ziel. Das ist das erklärte Ziel, was wir auch im Büro bei uns haben. Ich kann nur da sein. Ich kann den Unterschied machen. Ich kann das Mandat nur so angehen, wie ich es verstehe. Für die Menschen da sein, hier vor Ort unterwegs sein, auch viel in den Betreuungswahlkreisen unterwegs zu sein. Und wir gehen wirklich zu Verbänden. Und ich habe auch eine spezielle Person in meinem Team, die ist nicht ganz CDU-Gewächs, aber die ist unheimlich wichtig, weil sie Zugänge in Chemnitz schafft für mich, die ich so nicht hätte.
Also andere Milieus oder?
Genau, einfach auch andere sozialisierte Gruppen. Mhm. Natürlich ist der Austausch schwer und ich merke das auch. Aber wenn wir aufhören, miteinander zu reden, dann finde ich, ist es noch viel schlechter. Und diese Basta-Mentalität hat sich ja vielleicht nicht nur bei meinem Kanzler breit gemacht, sondern die hat sich ja in ganz vielen Teilen der Gesellschaft auch breit gemacht. Und dieses Basta, ich weiß es besser. ja, okay, kannst reden, alles schön. Und da kommt natürlich dann noch on top der Hass bei Social Media, der mich auch sehr beschäftigt.
Kriegen Sie viel ab?
Richtig viel. Und dann denke ich mir immer...
Aus allen Ecken, oder?
Ja, also ich habe dabei auch Leute, die ich wirklich gut kenne.
Mittlerweile?
Mhm. Also nee, die ich auch schon vorher kannte und die mich jetzt ganz schön voll lassen, wo ich dann denke, habe ich da jetzt Lust drauf zu antworten? Nein. Aber es ändert ja nichts. Diese Menschen sind frustriert und wir müssen einfach, und das hatten wir vorhin auch gerade bei dem vorhergehenden Termin, wir müssen die Politik auch mal wieder einfacher erklären. Dieses immer nur in Abkürzungen, Rechtsvorschriften, Verordnungen, der Nummer. Wenn was, Entschuldigung, scheiße ist, müssen wir es auch mal sagen können.
Und kommen Sie denn überhaupt dazu zu erklären oder werden Sie nicht gleich sozusagen hingekübelt, die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung, der Kanzler, der so unbeliebt ist wie keiner seit 30 Jahren? Oder wie läuft das dann?
Na, es wird auch viel, was Friedrich Merz angeht, was die Unbeliebtheit von Friedrich Merz und auf die Partei angeht, wird natürlich auch vieles auf mich als Person projiziert. Das muss ich schon trennen können an einem gewissen Punkt. Zeitgleich ist es aber auch so, dass ich versuche erstmal jedem zu begegnen. Wir antworten auch konsequent auf alles, was aus dem Wahlkreis kommt und aus den Betreuungswahlkreisen. Meine Leute sind da extrem schnell und versuchen da auch wirklich auch für jedes eine Antwort zu finden, wenn uns mal was durchrutscht. Weil wir hatten jetzt in den letzten Tagen auch immer mal Bots dabei, also in den letzten Wochen.
Ja.
Und dann wirst du ja dann laufen ja manchmal so 2500 bis 3500 E-Mails schon in den Morgenstunden über dein E-Mail-Programm. Aber wir versuchen wirklich für alles eine Antwort zu finden und auch vor allen Dingen eine Erklärung zu finden. Wir haben jetzt bei mir im Social Media haben wir jetzt angefangen, Dinge zu erklären, die ich im Bundestag betreue. Wir erklären seltene Erkrankungen, wir erklären das Registergesetz, was ich jetzt demnächst betreue. Wir versuchen auch Themen in A&S zu erklären und zu entwirren. Einfach auch in versucht einfacher Sprache, weil einfach die Komplexität der Gesetzgebung so wahnsinnig zugenommen hat.
Mhm. Das klingt nach einer Mammutaufgabe, vor allem, wenn man damit auch wirklich durchdringen will.
Total.
Total.
Aber ich liebe Herausforderungen.
Das ist gut. Sie haben mir vorhin verraten, Sie werden sich nach unserer Aufzeichnung mal wieder mit Freunden treffen. Wie häufig ist das überhaupt noch möglich für die Bundestagsabgeordnete Nora Seitz?
Ich treffe mich tagtäglich mit meiner besten Freundin.
Ja, das ist doch mal schon mal gut, ja.
Das war tatsächlich das, was ich mir wirklich auch, was ich tatsächlich auch gewollt habe. In meinem Team ist tatsächlich jetzt also eine meiner besten Freundinnen mit drin. Das ist auch wichtig, weil du brauchst in diesem Becken jemanden, dem du zu 100% vertrauen kannst. Und sie wiederum erinnert mich dran, es gibt Familie, es gibt Freunde, du machst heute Abend den Termin nicht mehr. Und mittlerweile ist es auch so, wenn bei mir Leute anrufen im Büro oder Firmen, dann sagt sie, nein, die Frau Seitz kommt da nicht. Und dann sagt die immer, du hast eine ganz schöne Kralle vorne im Büro sitzen. Dann sage ich mir, ja, aber anders würde mein Kalender furchtbar aussehen.
Okay, also Sie kriegen Zeiten freigeschaufelt und haben hoffentlich auch nochmal die Gelegenheit für einen Urlaub in dieser parlamentarischen Sommerpause.
Ja.
Und ich bedanke mich ganz herzlich für den Besuch im Wahlkreis Ost.
Vielen Dank.
Nora Seitz, Bundestagsabgeordnete und Fleischermeisterin aus Chemnitz. Zum guten Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Bis zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt sind es ja nur noch ein paar Wochen, gut 7, um genau zu sein. Deshalb starten wir hier bei Wahlkreis Ost Anfang August eine besondere Podcast-Reihe. Deep Talk zur Landtagswahl Sachsen-Anhalt, die Spitzenkandidaten im Bürgercheck. Zwei Host-Duos werden ausführlich mit den Politikerinnen und Politikern sprechen, die nach der Wahl die Zukunft des Landes prägen könnten. Uns interessiert da weniger, was die Spitzenkandidaten von AfD, CDU, SPD, Grüne und Linke versprechen, sondern vielmehr, was sie antreibt, welche Visionen sie für Sachsen-Anhalt haben und wie sie ihre Pläne umsetzen wollen. Das Besondere, die Fragen kommen nicht nur von uns. Gemeinsam mit MDR Fragt und unseren Reporterinnen und Reportern sammeln wir auch die Fragen von Menschen in Sachsen-Anhalt zu den Themen, die ihnen auf den Nägeln brennen und konfrontieren die Spitzenkandidaten dann damit direkt. Diese Deep Talks erscheinen ab 4. August dann als Sonderfolgen hier beim Wahlkreis Ost. Ihr müsst also nichts weiter tun. Wenn ihr den Wahlkreis Ost schon abonniert habt, landen die neuen Folgen automatisch in eurer Podcast-App. Und wenn ihr es noch nicht abonniert habt, solltet ihr das jetzt tun. Das war's jetzt schon für diese Folge. Ich bin Julia Kastein. Danke fürs Interesse. Und der nächste Wahlkreis Ost dann in 2 Wochen. Tschüss.
Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.